So, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend. Dass die Reihe wieder so voll sind, ist einfach schön und es freut uns, dass ihr da seid und dass ihr euch darauf einstellt, auf Gottes Wort zu hören. Ich darf auch ganz herzlich der Albrecht und seine Frau Elisabeth begrüßen. Albrecht wird uns nachher in den Jesaja-Text hineinnehmen. Jetzt wollen wir im Namen Jesu unsere Gemeinschaft schon beginnen. Wir wollen still werden zu anfangen. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, danke, dass wir heute Abend wieder beisammen sein dürfen unter deinem Wort, dass du zu uns reden willst. Und danke, Herr Jesus, dass wir immer noch diese Freiheit haben, uns frei zu versammeln und unter deinem Wort uns zu versammeln und zu hören, was du uns sagen willst, lieber Herr. Und so möchte ich dich nun bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du uns zur Ruhe bringst. Du weißt, was wir alles mitgebracht haben, was uns auch umtreibt. Herr, möchte ich einfach bitten, dass du uns jetzt unsere Gedanken ruhig machst und dass wir offene Ohren und Herzen haben. Du siehst auch alle, die jetzt nicht hier sein können, die krank sind. Da bitte ich dich einfach, dass du ihnen nahe bist und sie grüßt und dass du deinen Geist auch ihnen durch deinen Geist beistehst. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und so segne uns diesen Abend. Amen. Unser Text für heute Abend steht im Jesaja Kapitel 7 und ich lese die Verse 1 bis 20. In der Lutherbibel steht das überschrieben, der erste Abschnitt. Jesaja ruft den König Ahas zum Glauben. Es begab sich zu der Zeit, dass des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Scher-Jaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Wakers. Und sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. den wird sie ihn nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern, in den Steinklüften und in allen Hecken an jeder Tränke. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist jenseits des Stroms durch den König von Assyrien. Bis daher. Und jetzt darf ich dich bitten, Albrecht.
Ja, ein recht guter Abend. Mich freut es auch, dass ich mal wieder die Auslegung heute Abend machen darf in der Alpinistischen Gemeinschaftsstunde. Ich habe mir überlegt, weil es ja jetzt auch ein recht umfangreicher Text ist aus dem Alten Testament und aus den Propheten. Ich könnte vielleicht voranstellen so eine kleine, ja, da könnten wir viel mehr sagen, aber eine kleine Einführung, die Propheten zu verstehen. Und dann erst auf den Text eingehen, aber ich finde auch, dass gerade diese Einführung dann ganz gut auch auf diesen Text hinführt. So viel mal. Sowohl das hebräische Wort wie auch das griechische Wort Prophet bedeutet eigentlich schlicht Sprecher. Die Propheten Israels sind also Sprecher oder Herolde Gottes, nichts anderes. Also man könnte sich heute so einen Regierungssprecher vorstellen, die sollen genau das sagen, was die Regierung vorher am Kabinettstisch ausgemacht hat, und wehe, sie sagen was anderes in der Öffentlichkeit, das wäre schlecht. Ja? Und genau so ist es eben mit den Propheten auch. Sie sind Sprecher. Sie sollen schlicht das von Gott empfangene Wort weitergeben. Jeremia sagte mal, wer aber mein Wort hat, spricht Gott, der predige mein Wort recht. Darum geht's bei den Propheten. Es gibt noch eine andere Bezeichnung für die Propheten, nämlich Seher. Das hat man mehr in der früheren Zeit gebraucht, also zum Beispiel auf den Biliam in der Wüste, der da auftritt, da passt ganz gut das Wort Seher. Und in der späteren Zeit, zum Beispiel Teile von Daniel, da wandelt sich die prophetische Botschaft etwas zu Einblicken in die himmlischen Vorgänge. Man nennt diese Form der Prophetie Apokalypse, und deswegen sagt man zum Beispiel, die Johannes-Offenbarung ist auch so Einblick in die himmlischen Vorgänge, dass das eine Apokalypse, die Johannes-Apokalypse ist. Vor allem die Schriftpropheten, zu denen auch Jesaja gehört, werden mit Recht Sprecher oder Herolde genannt. Die Propheten müssen deshalb auch warten. So, das kann man raushören aus vielen Texten, dass Gott ihnen ein Wort gibt. Vorher dürfen sie gar nichts sagen. Sie sind deshalb auch nicht einfach Propheten auf Lebenszeit, sondern oft nur phasenweise. Haggai zum Beispiel, das ist ein kleines Büchle, kann man mal ganz schnell nachschlagen, scheint überhaupt nur vier Worte Gottes an drei genau datierbaren Tagen empfangen zu haben. Beim letzten Tag zwei, bei der anderen je eine Botschaft. Und genau kam es auf das an, was Gott gesagt hat. Und nur zu dem waren sie geschickt. Die Propheten treten in der Bibel, und das ist jetzt auch eine ganz wichtige Erkenntnis, wie ich finde, parallel zum Königtum in Israel auf. Samuel zum Beispiel ist der letzte Richter Israels, also der die Verhältnisse richten und ordnen soll, so in unserem schwäbischen Volk recht machen. Ja, und zugleich einer der ersten Propheten, der die schwierigen Anfänge des Königtums unter Saul begleitet und noch die Salbung Davids vornimmt. Indem Gott seinem Volk immer wieder neu Propheten beruft, zeigt sich seine besondere Fürsorge für sein Volk. Die Propheten begleiten die Könige Israels, also eben gerade die Könige zugestellt. Begleitet die Könige Israels, aber auch das ganze Volk, vor allem als kritisches Korrektiv, aber auch mit ihren ermutigenden Zusagen. Sie sind sozusagen, sie sollen die Regierung kontrollieren, könnte man sagen. Besonders deutlich wird das beim Propheten Hesekiel, der vor und während der babylonischen Gefangenschaft wirkt. Solange Juda noch im eigenen Land ist, spricht Hesekiel fast ausschließlich Gerichtsworte. Das kommt, das kommt, das kommt. Doch seit der Wegführung in die Verbannung, jetzt sind sie weg, hieß Hesekiel mit, darf Hesekiel vor allem Hoffnungsworte, mutmachende Worte sprechen. Das kippt bei ihm im Buch richtig. Deshalb sind viele Worte der biblischen Propheten eigentlich nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeitumstände zu verstehen, die manchmal leicht erkennbar sind. Manchmal kann man sie per Lexikon oder per Bibelanhang erschließen, so wie es jetzt bei unserem heutigen Text für heute Abend ist. Da kommt man ganz gut dahinter. Manchmal sind aber auch die Zeitumstände, wo sie reinsprechen, gar nicht eindeutig zu erhellen. Und das macht die Propheten schwer. Also ich finde, die Prophetenbücher sind was vom Schwersten. Ja, da brauchen wir uns auch nicht irgendwie komisch vorkommen, wenn wir uns da manchmal die Zähne ausbeißen, wenn wir das selber lesen. Das ist manchmal richtig schwer zu verstehen. Viele dieser Worte zielen nicht in die Zukunft, sondern bringen Klarheit und Orientierung für die jeweilige Gegenwart damals zunächst. Genau in diesem Sinne versteht auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, 3 die neutestamentlichen Propheten, die hat es ja auch gegeben, gibt es vielleicht unter Umständen heute auch noch. In seiner Zeit als Ermutiger in die jeweilige Gemeindesituation hinein. Wer aber prophetisch redet, sagt er, der redet den Menschen zur Auferbauung und zur Ermahnung und zum Zuspruch. Ja, also da ist jetzt wenig von, was wird in 100 Jahren geschehen, sondern er redet in die Situation der Gemeinde, nein, was für die damals oder für die heutige Gemeindesituation wichtig ist und was man durchschauen soll, so in diesem Sinn. Dass Propheten Mutmacher und Mahner für die jeweilige Gegenwart sind, entspricht, dass mit dem Ende der politischen Selbstständigkeit und damit des jüdischen Königtums auch das Prophetenamt allmählich wieder erlischt im Alten Testament. Also wie es mit Samuel gekommen ist, so geht's auch wieder sozusagen ein Stück weit aus. Nach der babylonischen Gefangenschaft gibt's nur noch drei biblische Propheten, Haggai, Zacharia und Maleachi. Eben, weil auch Juda seine Selbstständigkeit verloren hatte. Sie waren gar nicht mehr Herr im eigenen Haus. Haben sie auch nicht mehr dieses Korrektiv in dieser Weise gebraucht, aber nicht für immer. Wie schon im 5. Buch Mose angekündigt wird, in Kapitel 18, einen Propheten, wie Mose wird Gott schicken. Es wird noch mal einer kommen und er wird größer sein als alle vorherigen. Am Ende der Prophetenzeit, circa 450 vor Christus mit Maleachi, wird dies durch die Ansage des Vorläuferpropheten, des wiederkehrenden Elia, noch einmal eindrücklich unterstrichen. Dementsprechend erwartungsvoll ist die Zeit, als nach circa 450 Jahren ohne Propheten, der Vorläuferprophet Johannes der Täufer und Zeitgenosse Jesu auftritt. Die Menschen waren gespannt, was wird jetzt Gott tun? Das war wirklich eine Spannung, die sich durch Israel gezogen hat. Und die Menschen sind massenhaft zum Johannes gezogen. Das sagt nicht nur die Bibel, das weiß man auch sonst aus Zeit. Was wird Gott jetzt tun? Jetzt ist wieder ein Prophet an, womöglich der Elia, der im Alten Testament vorausgesagt ist. Diese Art der königs- und volkskritischen Prophetie, die die jeweilige Gegenwart deutet und Wegweisung gibt, ist vollkommen einmalig unter den Völkern des Alten Orients. Es ist überhaupt weltgeschichtlich einmalig. Das gäbe sogar die kritischen Theologen zu. Sowas gibt es sonst nirgendwo, nur in der Bibel. Die anderen Propheten der anderen Völker waren Lobhudler für ihre Könige. So kann man sagen. Die haben auch gehabt. Aber als Palastbeigabe, wo dem König Lob zusprechen musstet. Genauso einmalig ist die andere Seite der prophetischen Botschaft, die tatsächlich in die Zukunft weist und aus ihrer Entstehungszeit noch gar nicht zu verstehen ist. Also bei manchen Worten ist eindeutig, die konnte die Propheten selber nicht richtig verstehen, die sie sprechen mussten. Ich sage ein Beispiel, in Jesaja 49 ist zum Beispiel vorhergesagt, dass irgendwann mal die Botschaft bis an die Enden der Erde gehen soll. Aus der Sicht der damaligen Zeit war der Gott Israels immer nur für Israel zuständig. Und das jüdische Volk hat nie Mission gemacht. Ja. Nur als Jesus den Auftrag dazu gegeben, hin in alle Welt, ist es überhaupt in den Blick gekommen, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, auch bis an die Enden der Erde gehen kann. Aus der Zeit des Jesaja ist dieses Wort überhaupt nicht zu verstehen. Da könnte man gerade fortmachen. Ja? Also das haben die Propheten selber gar nicht kapieren können, was sie da eigentlich manchmal anzusagen hatten. Ein Ausleger zählt 3268 Prophetien, das könnten auch 3500 gewesen sein oder vielleicht ein paar weniger, ja, die sich erfüllt haben. Die Wahrscheinlichkeit für die Zufälligkeit so vieler erfüllter Prophezeiungen beträgt 1 durch 10 hoch 80. Das heißt, ein Bruch, wo unten steht, 10 mit 80 Nullen. Das ist eine kleine Zahl, würde ich mal sagen. Ja, die ist klein. Also, dass das zufällig alles so eingetroffen ist, wie man es in der Bibel lesen kann, das geht, kann man sagen, gegen Null. Ja. Oft kommen prophetische Worte auch mehrmals im Lauf der Geschichte Israels zur Erfüllung. Im Prophetenwort ist dann oft ganz nah beieinander, für uns kaum zu unterscheiden. Die erste Erfüllung und die zweite Erfüllung dieses Wortes, und die liegt vielleicht 500, 700, vielleicht auch 1000 Jahre auseinander. Ja? Und wir kriegen es kaum auseinander dividiert. Aber wir haben in unserem Text heute ein Beispiel dafür, sozusagen von einer ersten Erfüllung und von einer zweiten Erfüllung. Und jetzt sind wir sozusagen bei unserem Bibelwort Jesaja 7. Jesaja, und da habe ich vorher gesagt, da kann man die Hintergründe ganz gut zusammenpuzzeln. In dem Fall ist es relativ einfach. Es gibt Schwierigeres, ja, und die sind auch interessante Hintergründe. Jesaja soll den jüdischen König Ahas am oberen Teich, am Ende der damals bestehenden Wasserleitung aufsuchen. Dort wird er mit zerfurchter Stirn und mit verängstigtem Blick gestanden haben. Denn dort war vermutlich die beste Einfallsmöglichkeit für die beiden Feinde aus dem Norden. Für die Aramäer um die Hauptstadt Damaskus und für das Nordreich Israel, da muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Ja, Israel war damals geteilt in Juda und Israel, für das Nordreich Israel um Samaria. Diese beiden wollten auch das Südreich Juda um Jerusalem unbedingt in eine Koalition zwingen. Gegen das seit 740 vor Christus immer stärker werdende Assyrien. Doch Juda war weiter weg von Assyrien, das ist wie bei uns in unserer Zeit auch, je weiter wir weg sind von der Ukraine, umso weniger interessiert es die Europäer, was dort passiert, so ist halt, ja, die Polen interessiert es am meisten und die Spanier vielleicht am wenigsten, so kann man sagen, ja. Also, und deswegen hat es die Judäer ein bisschen weniger gejuckt, dass die Assyrer immer stärker wurden und deswegen haben sie sich lieber mit den Assyrern gut gestellt und sich da angepasst und unterworfen, während die unmittelbaren Nachbarn umso mehr Bammel gehabt haben. Und deswegen haben sie sich dieser Koalition nicht angeschlossen. Aber nun versuchten die beiden Könige Rezin von Damaskus und Pekach von Samarien mit Gewalt einen Politikwechsel in Jerusalem herbeizuführen. Sie wollten Jerusalem einnehmen, Ahas absetzen und stattdessen einen Aramäer, den Sohn Tabeals, auf den Thron bringen. Das war ein Aramäer, also ein Freund, der der Nachbarschaft freundlich gesonnen war. Wohl deshalb stand Ahas dort beim oberen Teich, weil dort die Stadt Jerusalem am schwersten gegen diese überlegene Koalition zu verteidigen war. Man muss wissen, Jerusalem hat eine einzige Quelle, die das ganze Jahr Wasser liefert, die Gihon-Quelle. Aber sie lag schon immer außerhalb der Stadtmauer, sodass man den Zugang zur Quelle auch schützen musste oder das Wasser mit einer unterirdischen Wasserleitung in die Stadt leiten musste. Sonst kommt man immer mit über, entweder man schnitt die Leute vom Wasser ab, hat die Quelle besetzt, oder man kam über die Zuleitung in die Stadt. Ja. Womöglich war schon der erste Einfall in die Jebusiterstadt Jerusalem durch David und seinen Feldhauptmann Joab hier erfolgt. Da ging's, wo das Wasser kam. Deshalb hätte man jetzt zu Ahabs Zeiten dringend gebraucht, was erst seinem Sohn Hiskia mit einer technischen Meisterleistung gelang, das Wasser unterirdisch durch einen schulterbreiten unterirdischen Gang bis mitten in die Stadt zum Teich Siloa in der Unterstadt zu leiten und damit zugleich die Wasserversorgung der Menschen bei einer Belagerung zu sichern, als auch die Verteidigungsfähigkeit dieser Achillesfersehne dieses notwendigen Zugangs zur Stadt zu verbessern. Also dieses, ja genau, also auf jeden Fall dort eben zuzumachen. Dorthin wird Jesaja mit seinem Sohn Shear-Jashub gesandt. Jesaja soll Ahas Mut machen zum Vertrauen auf den Gott Israels. Denn die beiden anscheinend mächtigen Gegner sind Brandscheite gleich, die nur noch rauchen. Gott wird diesen Staatsstreich, sagt der Jesaja, scheitern lassen. Es wird nicht passieren. Du brauchst keine Angst haben. Aber wie tickt Ahas? Ein erster Gedanke unter der Überschrift, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ist Ahas nur eine eher ängstliche Natur, dem das Vertrauen auf Gott schwerfällt, dann müsste ihm die Ermutigung durch Jesaja gut getan haben. Dominiert bei ihm die Ehrfurcht vor Gott, sodass er ihn auch nicht zu einem Zeichen herausfordern möchte. Nein, beides nicht. Sein Herz tickt anders. Eigentlich hieß er Jehoahas. Jehoahas. Ahas war demgegenüber nicht nur eine Namensvereinfachung. Der volle Name bedeutet, der Herr hat bei der Hand ergriffen oder der Herr hält mich bei meiner Hand. So, nun war davon nur noch übrig geblieben, hat er selber nur davon übrig gelassen, bei der Hand gehalten. Das ist so, wie aus gesegnete Mahlzeit mit der Zeit Mahlzeit geworden ist. Ja? So ist er auch. Und zwar mit seiner Einwilligung und mit nach seinem Willen hieß er nur noch Ahas. Und das andere ließ er weg. Aber was noch viel schwerer wog, Ahas hatte schon einen ganz anderen Plan, als auf Gott zu vertrauen. Er wollte den assyrischen Großkönig um Hilfe bitten, Rezin von Damaskus und Pekach von Israel in den Rücken zu fallen, was dann auch erfolgreich geschah. Er mögt doch kommen und die Bande wieder fortjagen, beziehungsweise das Land erobern und unterwerfen. Und so hat es der assyrische Großkönig auch tatsächlich gemacht. Aber noch mehr, Ahas war bereit, Assyrien seine Untergebenheit zu erweisen, indem er den ehernen Brandopferaltar vor dem Tempel für den Gott der Bibel unmittelbar abräumen ließ, um dort stattdessen einen steinernen Altar für den assyrischen Staatskult, für die assyrischen Götter zu errichten. Was so auch geschah, kann man nachlesen in 2. Könige 16. Der eherne Brandopferaltar für Gott, für Yahweh, kam dagegen unter Ahas in den Winkel. Weg damit, der neue steinerne Altar für den Staatsgott Assyriens stand jetzt im Mittelpunkt. Das war die Alternative, auf die er setzte. Es wird deutlich, der schwache Glaube ist noch nicht das eigentliche Problem. Bei Ahas nicht und bei uns auch nicht. Er ist den Nöten und unserem verzagten Herzen geschuldet, die unserem Glauben so klein mit Hut werden lässt. Das ist ja leider oft so. Wie das auch bei Petrus war, als er in den Wellen vom See Genezareth fast unterging, da war sein Glaube winzig klein und trotzdem ließ ihn Jesus nicht untergehen. Auch die Bitte seiner Jünger weist er nicht zurück, stärke uns den Glauben. Er sagt vielmehr sinngemäß, ein Senfkornglaube genügt schon. Auch jener Mann wird von Jesus nicht zurückgewiesen, der sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch der kriegt Hilfe von Jesus. Nein, der schwache und der kleine Glaube ist noch nicht das Problem. Gott ist sogar bereit, so einen schwachen Glauben durch ein Zeichen zu unterstützen. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament, auch oft in unserem Leben. Aber bei Ahas geht es um etwas ganz anderes. Er hat sich seine Glaubensalternative zum Vertrauen auf den Gott Israels schon zurechtgelegt. Die Allianz mit Assyrien bis hin zur Konsequenz dem assyrischen Staatskult den Vorrang einzuräumen. Die Glaubensalternativen sind das Problem, auch bei uns, dass man auf alles Mögliche setzt, nur nicht auf Gottes Zusagen über unserem Leben. Da liegt das Problem. Die machen den lebendigen Gott müde, wenn wir so mit ihm umgehen, steht in unserem Text. Die machen ihn müde. Wenn wieder und wieder die Alternativen zum Vertrauen auf unseren Gott den Zuschlag von uns kriegen. Mit meinen Konfirmanden habe ich immer schon eine ältere Umfrage aus Amerika zum Wichtigsten im Leben besprochen. Bei dieser Umfrage kam auf Platz 1 bei den Amerikanern die Gesundheit, dann auf dem Platz 2 Liebe, dann auf Platz 3 Seelenfrieden, das kann je nach Bedrohung auch mal der Frieden nur sein, und ein glückliches Familienleben auf Platz 4, dann Arbeit, Freunde, Respekt von anderen Menschen. Erst auf Platz 10 kam Religion. Und das bei den frommen Amerikanern. Man kann sich leicht vorstellen, wie schwer es da in den Herausforderungen unseres Lebens in Deutschland das Vertrauen auf Gott hat, wenn die Menschen die anderen Sachen viel, viel gewichtiger sehen als Thema Gott. Doch Martin Luther sagt, woran der Mensch sein Herz hängt, das ist sein Gott. Die Glaubensalternative für den Ahas ist sein Gott. Mit anderen Worten, neigen wir nicht genauso wie Ahas dazu, den weltlichen Dingen unser Vertrauen zu schenken, ihm die Altäre aufzustellen. Gottes Antwort daraufhin ist in direkter Anrede: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist übrigens ein hebräisches Wortspiel um das hebräische Wort Glauben, das in gleicher Weise fest werden und fest sein und fest bleiben bedeutet. Mit anderen Worten, übertragen auf Deutsch: Bleibt ihr nicht fest bei mir, sagt Gott, beim Gott der Bibel, bleibt ihr nicht fest mit mir verbunden, dann bleibt ihr nicht. So heißt es. Das gilt nach meiner Auffassung genauso für die Gemeinde des Alten wie des Neuen Bundes gleichermaßen. Man kann sich ja fragen, was Israel als kleines Volk erhalten hat, was dieses Volk sogar fast 2000 Jahre Diaspora überstehen ließ, wo sie gar nicht mehr im eigenen Land sein durften. Nichts anderes als seine Identität als Volk Gottes. Das ist nicht anders zu erklären. Ja? Nur dass sie sich als Gottes Volk verstanden haben, hat sie diese Jahrtausende überleben lassen. Fast alle Völker aus der Umgebung des alten Israels, kleine und auch große, sind unwiederbringlich untergegangen, nicht geblieben. Moabiter, Edomiter, Jebusiter, auch die Hethiter, um auch ein großes Volk zu nennen. Es war ein großes, mächtiges Volk auf dem Raum der heutigen Türkei, die gibt es buchstäblich nicht mehr. Nur Israel gibt es noch. Aber ich denke, das Wort ist auch eins zu eins auf die Gemeinde des Neuen Bundes anzuwenden. Der erhöhte Jesus Christus sagt in seinem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea: Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist, den einen Altar da und den anderen dort, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Dieser Zuruf Gottes gilt auch uns und unserer Gesellschaft in Deutschland, ich möchte sagen, eins zu eins. Ein zweiter Gedanke: Gott gewährt Zeichen. Was Gott dem verängstigten Ahas durch Jesaja anbot, war kein Scheinangebot. Gott war bereit, seinen kleinen Glauben an ihn durch ein Zeichen zu unterstützen, wenn es denn den kleinen Glaube gegeben hätte. Das tut er heute auch noch. Eine junge Christin in London traf am Flugplatz mit einer Stewardess zusammen, mit der sie ins Gespräch über Jesus kam. Da ertönte auch schon das Signal, dass die Frau als Flugbegleiterin zum nächsten Flug ins Flugzeug musste. Die beiden jungen Frauen tauschten noch schnell ihre Adressen aus und die Christin kramte in ihrer Tasche. Sie wollte die andere nicht ohne eine gedruckte Unterstützung für ihren Glauben ziehen lassen, der ganz am Anfang war. Doch sie hatte nur ein Buch des bekannten Theologen Francis Schaeffer dabei. Das war also auch relativ kompliziert schreibt. Das gab sie ihr mit und betete hinter ihr her, dass ihr doch Gott die richtige Hilfe schicken möchte. Nach einiger Zeit bekam sie Nachricht, ihre Gesprächspartnerin, die Stewardess, schrieb, sie hätte im Flugzeug in dem Buch geblättert, aber wenig begriffen. Da sei ein Mann zu ihr getreten mit der Frage: Wie denken Sie über das Buch? Da sagte die Frau: Ich verstehe es nicht recht, ich habe noch nicht viel Erfahrung um den Glauben. Dann darf ich Ihnen helfen, sagte der Mann, ich bin Francis Schaeffer. Ja. Es muss so passiert sein. Ja. Gott schenkt unterstützende Zeichen auch heute noch. Das macht er. Ja. Doch in unserer Ahas-Geschichte ist es anders. Sein Problem ist sein Alternativglaube. Deshalb lehnt er es scheinbar rechtgläubig demütig ab, einmal Gott richtig beim Wort zu nehmen. Lieber alles im Nebel, in der Unbestimmtheit lassen mit diesem Gott. Deshalb sagt er, ach, ich bin viel zu demütig, ich mag Gott nicht herausfordern, obwohl er dazu eingeladen worden ist. Aber Gott lässt sich nicht abschütteln, nicht einfach abweisen. Er bekommt ein Gegenzeichen, ein Antizeichen gegen den Unglauben des Ahas und für den Glauben eines anderen. Eine junge Frau, nicht zwingend eine Jungfrau, ist schon schwanger. Der königliche Sohn, der geboren werden wird, ist von ganz anderem Schlag als Ahas. Für ihn stimmt der Beiname Immanuel, Gott mit uns. Hier ist es zu beobachten, was wir eingangs zur prophetischen Botschaft sagten. Sie geht oft in mehreren Etappen in Erfüllung. Als Gegenzeichen gegen den gottlosen Ahas und seine Zeitgenossen in seinem gottesfürchtigen Sohn Hiskia und in einer noch viel größeren Erfüllung in Jesus Christus, dem Immanuel, dem Gott mit uns, wie er in Matthäus im Neuen Testament ausdrücklich genannt wird. Was vor den Augen der Zeitzeugen damals passiert ist, rekonstruiert jemand so. Der in unserem Abschnitt noch bevorstehende Umsturzversuch wird 733 vor Christus tatsächlich verhindert. Aber Ahas stirbt schon 728 oder 727. Sein Sohn Hiskia, der in unserem Abschnitt angekündigt wird, ist zu diesem Zeitpunkt erst 5 Jahre alt und weiß noch nicht Gut und Böse zu unterscheiden, als er schon nominell König von Juda wird. Die Chronologie schwankt auch da ein bisschen, ja, es kann auch ein bisschen später gewesen sein, aber auf jeden Fall, der Ahas stirbt relativ schnell weg von der Bühne und sein Sohn, ein ganz anderer, wird König an seiner Stelle. Auf jeden Fall bewährt Gottes Ersatz für Ahas, als er erwachsen ist, seinen Namen Hiskia. Gott ist meine Stärke. Der Herr ist Stärke. Der ist ganz anders, der Hiskia. Er macht all den Götzendienst seines Vaters rückgängig und fördert den biblischen Glauben. Er muss jedoch auch erleben, 701 vor Christus, was auch noch Teil des Gerichtszeichens an Ahas ist, was wir vorher gehört haben, und den Schluss unseres Kapitels bestimmt, dass die Assyrer, auf die Ahas hoffte, das ganze Land Judäa besetzen und verheeren, alles klein machen. Nur ein Rest wird bleiben. So, und jetzt geht auch dieses Zeichen in Erfüllung schon damals. Nur ein Rest wird bleiben. Der musste ja sein Bub mitnehmen. Der Jesaja, den Shear Jashub. Und der heißt, ein Rest wird bleiben. Der steckte schon drin. Ja? Da steckt es schon drin, was da noch angesagt wird. Ahas, du hättest anders haben können, wenn du vertraut hättest, wenn du dieses Zeichen angenommen hättest. Aber jetzt kommt so, du kommst weg, an deine Stelle kommt ein anderer, ein Gottesfürchtiger, aber das Gericht wird trotzdem zum Teil durchgeführt. Alles wird eingenommen von denen, die du als Allianz haben wolltest, nämlich die Assyrer. Nur Jerusalem wird übrig bleiben. Shear Jashub, ein Rest wird bleiben. So geht das in Erfüllung. Und dann in einer Nacht sterben 85.000 Menschen im Heer von den Assyrern. Und der assyrische Großkönig muss unverrichteter Dinge abziehen und Judäa unter Hiskia ist wieder frei. Ja. So ist die Verheißung das Zeichen unseres Kapitels schon einmal in Hiskia in Erfüllung gegangen, dem schon das Alte Testament bescheinigt, es sei vor ihm und nach ihm kein König auf dem judäischen Thron gewesen, der so Gott vertraute, das ist der genaue Gegensatz zu seinem Vater. Ja. Von dem wäre es gefordert, Vertrau auf Gott. Der so auf Gott vertraute, wirklich ein Gegenzeichen Gottes gegen Ahas und seine Zeitgenossen für den Glauben. Glaubt ihr, so bleibt ihr. Aber das Zeichen des Immanuel ist damit noch längst nicht zu den Akten gelegt. Es gipfelt, das wäre unser letzter Gedanke, in der bleibenden Gegenwart des Immanuel, in Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria. Dazu habe ich vorher kurz angedeutet, dass das hebräische Wort nicht zwingend die Übersetzung Jungfrau fordert. Ja, also vom Alten Testament könnte man auch junge Frau sagen. Sowohl im hebräischen Text wie auch im griechischen Text könnte man das auch mit junge Frau bewenden lassen. Aber offensichtlich, darauf hat der Peter Stuhlmacher, der Professor in Tübingen zu meiner Studienzeit, ausdrücklich hingewiesen, macht hier Gott nochmal etwas ganz Neues, indem er Jesus Christus seinen Sohn schickt. Vom Alten Testament wäre das nicht notwendig gewesen, Jungfrauengeburt. Ja? Aber Gott wollte das so, denn nur Gott selber kann, der Gerechte, kann uns von Schuld und Tod erlösen. Kein Mensch kann das. Wir sind allzumal Sünder, wir können es nicht. Deswegen schickt Gott seinen Sohn. So geht dann dieses Wort ein weiteres Mal und ein letztes Mal in Erfüllung. Und dieser Immanuel sagt im Missionsbefehl nicht nur geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, sondern der sagt auch, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin der Immanuel. Ja, ich bin der Immanuel. Zum Schluss, so könntet ihr auf die Frage, was uns so gewiss macht, dass es einen Gott gibt, nicht nur antworten wie einst der General von Zieten mit dem Hinweis auf Israel, dass dieses Volk schon so lange besteht, dass das zeigt, dass Gott lebt. Wir könnten genauso antworten, das Wunder seiner Propheten macht uns so gewiss, dass wir einen lebendigen Gott haben. Seine Propheten, die es so nirgendwo auf der Welt gegeben hat und gibt, außer in seinem Volk, wofür unser Kapitel ein ganz großes Beispiel ist. Jetzt habe ich eure Geduld lang strapaziert, aber ja. Ich würde mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für deine Sprecher, die Propheten, die du deinem Volk gesandt hast. Wir können nur staunen, wie sie dein Volk in deinem Sinn ermahnt und wie sie sein Volk mit ihren Verheißungen in ihrem Glauben gefestigt haben bis heute. Du siehst aber auch, dass wir oft nicht besser sind als Ahas, dass wir unsere Alternativen haben, auf die wir mehr vertrauen als auf dich. Dabei willst du unseren Glauben stärken und hast es auch schon oft getan. Hab Dank dafür. Danke, dass sich unser heutiges Wort gleich mehrmals erfüllt hat in Hiskia, dem Nachfolger, und erst recht in Jesus, dem Immanuel, dem Gott mit uns in allen Lagen unseres Lebens, ja, dem Gott mit uns bis in Ewigkeit. Schenke in unserer glaubensarmen Zeit noch vielen Menschen den Zugang zu dir. Du weißt, wie groß die Versuchung ist für die Menschen unserer Tage, auf Irdisches und Vergängliches ihre Hoffnung zu bauen, statt auf dich. Wir bringen dir besonders alle, die in diesen Tagen in großen Ängsten leben, weil sie krank sind weil sie eine Herausforderung vor ihnen liegt, weil sie mit dem Leben nicht zurechtkommen. Lasse dich erkennen, der zu ihnen auch aus unserem heutigen Wort spricht. Fürchte dich nicht und sei unverzagt. Ja, wo wir den Menschen diese gute Botschaft ausrichten können, da gib uns die Worte, die von dir kommen. Begleite uns alle durch die neue Woche, die vor uns liegt, mit deinem Segen. Amen. Ja, verabschiede mit dem Wort, fürchtet euch nicht und seid unverzagt. Das sagt Gott durch dieses Wort, das steht über der neue Woche, kann man jeden Tag neu sich vorsagen, was auch immer kommt. Fürchte dich nicht und sei unverzagt. Ja. Wir dürfen uns unter der Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.